André, zuerst vielleicht meine Eingangsfrage. Warum haben dich deine Eltern nie auf die Schule geschickt?
Meine Eltern haben mich nicht in die Schule geschickt, weil es für sie anders nicht denkbar war. Wohlgemerkt haben sie sich nicht gegen die Schule entschieden. Sie haben sich nie gegen etwas entschieden. Sie haben sich für die spontane Veranlagung des Kindes entschieden. Und für sie war es anders nicht möglich, anders nicht denkbar. Sie haben beobachtet, was Kinder sind, welche Schätze Kinder sind. Und sie wollten eigentlich sonst nichts als Schatzsucher werden. Und für sie war es dann einfach nicht denkbar, ihre Kinder, die Rhythmen ihrer Kinder, die spontanen Veranlagungen ihrer Kinder irgendeinem Programm oder irgendeiner organisierten Institution anzuvertrauen.
Das heißt, deine Eltern haben schon relativ früh bemerkt, dass du vielleicht bestimmte Begabungen oder Talente hast, und aus dem Grund haben sie gesagt, okay, in der Schule wird das eher kaputt gemacht, deswegen Schule nein.
Ja, ich bin weder speziell noch hochbegabt. Oder wenn ich hochbegabt bin, dann bin ich es im Sinne von Gerald Hüther, der sagt, jedes Kind ist hochbegabt. Und meine Geschichte ist eigentlich erst dann wirklich interessant, wenn man merkt, wie banal sie ist. Als Ausnahme ist sie nicht interessant. Aber sie ist insofern banal, dass jedes Kind unter ähnlichen Bedingungen was ganz Ähnliches erleben würde. Und dann ist es interessant. Und das ist für mich immer packend festzustellen, dass das, was ich erlebt habe, so eine Ausnahme ist. Obwohl das Natürlichste ist, was man überhaupt erleben kann. Jedes Kind, jeder Mensch würde genau dieselben Dinge mit derselben Vehemenz erleben, wie ich es getan habe. Und würde den eigenen, nennen wir es mal, Begabungen oder Potenzialen nachgehen. Und Gerald Hüther sagt dazu auch, schlimm wird es erst dann, wenn irgendwelche Erwachsene auftauchen und entscheiden, dass die eine oder die andere Begabung wichtiger ist als die andere. Und diese Hierarchie zwischen den Fächern oder diese Hierarchie zwischen den Berufen zum Beispiel, die ist so künstlich, so kommen wir nicht auf die Welt. Für Antonin, meinen Sohn, von dem ich jetzt viel erzähle, ist Müllmann ein sehr bewundernswerter Beruf, der für ihn eigentlich relevanter und verständlicher ist und wichtiger ist in seinem Leben als Anwalt. Obwohl Anwalt so auf einem Podest steht. Und Deutsch und Mathe. Warum Deutsch und Mathe? Und warum nicht singen und kochen? Das sind alle Dinge, womit wir nicht auf die Welt kommen, die uns eingetrichtert werden, bis wir meinen, dass sie so sind, aber so sind sie nicht. Und in diesem Sinne bin ich hochbegabt. Aber sonst bin ich eben weder hochbegabt noch speziell. Ich bin ein ganz normales, banales Kind. Probiert es auch einmal.
Mittlerweile ein erwachsenes Kind.
ein bald 43-jähriges Kind. Und ich betone das immer wieder und es ist mir sehr wichtig. Erstens, weil die Kinder in der Bildungsdebatte immer abwesend sind. Die sind die großen Vergessenen in der Bildungsdebatte. Also da sprechen immer weise Erwachsene darüber, was man für die Kinder tun sollte. Aber Kinder beteiligen sich oder werden an dieser Debatte nicht beteiligt. Und ich bin gerne Vertreter und Anwalt der Kinder, weil ich selbst eines geblieben bin. Und wenn ich das sage, dann ganz bewusst, obwohl es manche irritiert, aus verschiedenen Gründen, aber Hauptsache deshalb, weil wenn ich rückblickend betrachte, wie es gegangen ist in den letzten Jahren, dann hat sich im Laufe der letzten 40 Jahre eigentlich nicht so viel verändert. Die Haltung meiner Eltern mir gegenüber, meine Haltung meinen Eltern und meinen Mitmenschen gegenüber dieser Blick, den ich haben durfte, ich bin einfach in diesem Zustand geblieben, in dem wir eigentlich auf die Welt kommen. Und das ist wiederum kein persönliches Verdienst. Ich kann nichts dafür. Das ist nichts, das ich erfunden habe. Es ist keine Methode, die ich verkaufen könnte und von der ich sagen sollte, sie ist besser als eine andere. Das ist es nicht. Das ist kein persönliches Verdienst. Das ist etwas, das mir passiert ist und wovon ich berichte. Aber dafür kann ich nichts. Und wie gesagt, jedes Kind würde es auch so erleben und jedes Kind erlebt es so.
Das heißt, du wirst deinen Sohn wahrscheinlich auch nicht auf die Schule schicken.
Also das ist eine für uns ganz bewusste Entscheidung, die meine Frau und ich getroffen haben, unseren Sohn nicht in die Schule zu schicken. vielleicht wird er mal in die Schule gehen wollen. Dann wird das eine Dogma das andere nicht ersetzen. Aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil ich rückblickend sehe, wie es für mich gewesen ist. Ich war so beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte für die Schule. Die Signale, die von der Schule kamen, die waren nicht sehr appetitlich. Und die anderen Kinder, als sie erfahren haben, dass ich nicht in die Schule gehe, haben immer gesagt, Mensch, hast du ein Glück. Und das war alles so eine Orientierung. Und ich glaube, das, was man nicht erwartet, speist man auch nicht in die Landschaft ein. Und also ich weiß einfach, ich war erfüllt und sehr beschäftigt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Antonin anders sein könnte, aber warum nicht?
Wo hast du all das gelernt, was du heute weißt? Also lesen, schreiben, du sprichst 5 Sprachen, weiß man mittlerweile. Wo hast du all das gelernt?
Weißt du, man sagt, dass man eine Sprache am besten lernt, indem man in das Land fährt, indem man die Sprache spricht. Und so habe ich es mit eigentlich allen Materien gemacht. Ich bin immer ins Land gefahren, wo Lokomotiven zu Hause sind. Und habe somit die Muttersprache dort gelernt. So eigentlich. Eigentlich sind wir Lernmaschinen. Wir kommen auf die Welt als Lernmaschinen. Und unser allerbestes Werkzeug dazu, also das ist für mich so packend. Wir kommen auf die Welt und das ist jetzt keine Philosophie oder Esoterik, das ist jetzt Hardcore-Wissenschaft. Wir kommen auf die Welt ausgestattet mit dem besten Apparat, der je erfunden worden ist zum Lernen, nämlich das Spielen. Anders gesagt, und das müsste man sich hinter die Ohren schreiben, obwohl es hinter den Ohren nicht viel nützen würde. Ich würde es lieber überall plakatieren. Nämlich, dass es zum Lernen nichts Besseres gibt als das Spielen. Und Spielen ist genau das, was heutzutage nicht ernst genommen wird. Also ich höre 1000-mal auch unter Freilerner die Frage, wie könnte ich mein Kind motivieren, dass es weniger spielt und mehr lernt? Das ist in meinen Augen natürlich eine total absurde Frage. Und ich bewundere so sehr die Natur, die uns ausstattet mit diesem unglaublichen Lernapparat, unsere Spielfähigkeit. Und ich war ja ausgestattet, ich bin ausgestattet mit dieser Spielfähigkeit, wie jedes Kind auch. Und das ist mein Werkzeug gewesen, um all das zu lernen oder zu erforschen, was ich bis jetzt erforscht habe, in einer Selbstverständlichkeit, die wir eigentlich alle schon betrachtet haben. Wir haben alle die eigene Muttersprache gelernt, was die größte Leistung ist, die das Gehirn in unserem ganzen Leben erbringen wird. Die eigene Muttersprache, die haben wir alleine auch von der eigenen Weise nach eigenen Rhythmen gelernt. Niemand hat sie uns beigebracht, alle haben sie uns vorgelebt. Und was für die Muttersprache möglich ist, was auch bei vielen Kindern für das Lesen und Schreiben jederzeit geschieht, warum sollte das bei den anderen Dingen nicht genau gleich funktionieren? Es funktioniert ja. Und dafür bin ich eigentlich ein wandelnder Beweis.
Stimmt. Was hältst du von unserem Bildungssystem? So wie es jetzt derzeit läuft.
Sagen wir es mal so, ich halte davon gar nichts, weil ich davon nicht betroffen bin und ich kein Schulkritiker bin. Ich bin auch nicht der Schulfeind Nummer 1. Und ich arbeite gerne und eigentlich viel mit Menschen zusammen, die Schule machen, die Schule geben. Mit der Absicht, diese Erfahrungen wieder in die Bildungslandschaft einzuspeisen, weil man nicht weiß, wie. Eine simple Frage. Was ist das Erste, was ein Kind tut, wenn man es in Ruhe lässt? Das haben wir schon vorher beantwortet. Spielen. Würde man es nie unterbrechen, würde das Kind immer spielen. Und die Frage, was entstünde, wenn man ein Kind sein ganzes Leben lang spielen lassen würde, zum Beispiel 43 Jahre lang, was würde da am Ende rausschauen, kann niemand beantworten, weil das niemand probiert hat. Und diese Frage kann ich beantworten, ich wiederhole es, das ist kein persönliches Verdienst, aber ich kann diese Frage beantworten. Alleine das in die Bildungslandschaft einzuspeisen, ist spannend. Insofern bin ich kein Schulkritiker, auch kein Schulsystemkritiker, aber mich macht's doch schon irgendwie sehr traurig, wenn ich sehe, dass die spontanen Veranlagungen der Kinder nicht unterstützt werden, dass sie sogar vernichtet werden und dass die Kinder so behandelt werden, dass man sie nicht sieht. dass sie sich nicht gesehen fühlen, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Und man weiß inzwischen, dass ein Kind, das sich nicht wertgeschätzt fühlt oder das das Gefühl hat, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Okay wäre ich, wenn ich so wäre, wie die anderen mich erwarten. Ein Kind, das so solches empfindet, aktiviert in seinem Gehirn oder es werden in seinem Gehirn dieselben Netzwerke aktiviert wie bei körperlichem Schmerzen. Und wenn man das weiß und wenn man das auch, wenn man sich eigentlich daran erinnert, dass man das selbst so empfunden hat, ist das schon sehr bedenklich, dass man einem Kind sowas antut. Und dann fände ich es schon besser, wenn es so nicht wäre. Daher mein unermüdlicher Einsatz für die Kinder.
Was kannst du den jungen Eltern, die Kinder haben, mitgeben?
Ich bin kein Ratgeber. Ich bin auch keiner, der irgendwie eine Botschaft übermittelt oder Tricks und ich weiß nicht, welche Lösungen, vorgefertigten Lösungen liefern könnte, weil ich nicht glaube, dass es vorgefertigte Lösungen gibt, weil ich nicht glaube, dass es Universallösungen gibt. Aber eine gewisse Haltung, die ist ganz einfach. Meine Eltern haben dieselbe Neugier gehabt eigentlich als mein Sohn, wenn er heute sehen will, was entsteht, wenn man einen Mangokern ins Wasser tunkt. Und da zieht man auch nicht an den Blättern rum. Ein guter Freund von mir hat kürzlich mir auch gesagt, wenn du eine Zwiebel in die Erde tust, gräbst du sie auch nicht jeden Tag wieder raus, um zu sehen, ob es ihr gut geht. Und diese Haltung ist, glaube ich, ein Geheimnis. Schaut eure Kinder an. Schaut denen zu, still, ohne Erwartung, ohne Programm, ohne Termin und guckt, wie es auf euch wirkt. Habt Vertrauen. Habt Vertrauen in die unglaublichen Nichtbegabungen, Veranlagungen, die das Kind mit auf die Welt bringt. Guckt, wohin es führt. Ich plädiere nur für das Wiederherstellen des Vertrauens in das Kind, in seine unzähligen, unglaublichen Potenzial und in seine Begabungen und in seine eigentlich angeborene Fähigkeit, es ist ein unwiderstehlicher Drang zu lernen. Wir können gar nicht nicht lernen. Auch wenn wir im Matheunterricht SMS schicken, haben wir vielleicht nicht Englisch gelernt, aber gelernt, wie man eine SMS im Matheunterricht sendet. Man kann gar nicht nicht lernen. Wenn man all das wiederherstellen könnte, wenn man als Eltern einfach neugierig wäre und respektvoll und eben die Zwiebel nicht ständig ausgräbt vor lauter Sorge, wenn man ja wieder Schatzsucher wird und die Kinder sind Schätze und sinnvoller Schätze. Das ist, glaube ich, nur eine Sache der Haltung. Und das kann jeder zu jedem Zeitpunkt. Also viele verkriechen sich hinter der Idee, dass das, was ich erlebt habe, nur privilegierten Menschen möglich wäre. Du bist in so einem privilegierten Umfeld aufgewachsen und so weiter. Und das ist so völlig falsch. Und das ist ein Unrecht, das man meinen Eltern antut, weil das bedeuten würde, sie sind eines Morgens aufgewacht, haben um sich herum geguckt und gefunden, geil, alle Bedingungen stimmen gerade, das Umfeld ist günstig, also schicken wir die Kinder nicht in die Schule. So war es nicht. Die Bedingungen, die waren nicht gegeben. Nein, sie haben diese Entscheidung getroffen, weil es für sie anders nicht denkbar war. Und dann haben sie all diese Bedingungen eben erfinden müssen im Alltag, die das ermöglicht haben. Und das kann jeder zu jedem Zeitpunkt.
Eine abschließende Frage vielleicht noch. Mittlerweile gibt es ja zumindest bei uns in Österreich, eine ganze Menge an Alternativschulen, freies Lernen und so weiter. Was hältst du davon? Ist es eine gute Alternative zur herkömmlichen Schule?
Jeder Schritt, also zwischen den Paradigmen von vorgestern, die heute herrschen, und den Paradigmen von übermorgen, die wir irgendwie anstreben und erhoffen, liegt ein Ozean. So eine Menge Wasser kann man nicht in einem Schritt überqueren, da braucht es Zwischenstationen. Und jede Zwischenstation ist willkommen. Jeder Schritt in diese Richtung ist willkommen. Obwohl ich mein Kind in eine solche Schule nicht schicken wollen würde, weil, wenn wir schon beim Ozean sind, wenn du dein ganzes Leben lang im großen Ozean frei geschwommen bist, ist jede Form von Aquarium, egal wie groß, wie schön, wie geschmückt, wie naturgetreu das Aquarium auch ist, das bleibt ein Aquarium.
Also nicht frei im Grunde.
Nicht frei. Nicht frei und nicht sozial real. Denn in einer Schule kommen immer Gleichaltrige oder mindestens Kinder zusammen. Und das ist künstlich. Das entspricht gar keiner Realität. Das ist auch wiederum etwas, dass man so falsch denkt, dass Kinder gerne den Kontakt zu Gleichaltrigen suchen. Dabei suchen Kinder Kontakt zu anderen Menschen. Und die suchen darin die größte Verschiedenartigkeit, wenn sie wissen, dass das bereichernd ist, gegenseitig bereichernd. In dieser ihrer Suche nach Kontakt mit anderen Lebewesen sogar, gehen sie auf andere Menschen mit offenen Herzen und mit offenen Armen zu, ungeachtet der Hautfarbe, der Religion oder der Altersstufe. Und das ist die Wirklichkeit. Und das ist bereichernd. Die ganze Natur sorgt immer für die Verschiedenartigkeit. Weil das die Bereicherung per se ist. Und in Sachen Kinder und Gleichaltrige betreiben wir eigentlich intellektuelle Insort.
Ich danke dir recht herzlich fürs Gespräch.
Ich danke dir.